Ja, und dann war ich da im Nationalpark und dann ging es auch irgendwie schon weiter. Moment, Moment. Ach so, Entschuldigung. Ist ja eine ganz neue Woche. Ist ja schon eine ganz neue Folge.
Ja, wir haben von letztem Mal bis jetzt einfach durchgeredet.
Ich habe gedacht, bevor wir uns wieder 20 Minuten verhaspeln, bevor es endlich weitergeht mit der Reise, habe ich gedacht, dann lege ich einfach direkt los.
Ja,
nein.
Das ist smart.
Nein, das war natürlich mein unfassbar kreativer Einstieg für unsere neue Folge. Und damit... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kommando Pimperle am Start mit tatsächlich der Vacation Mode Urlaubs Special Affentitten Folge Nummer 3. Es ist echt krass, aber heute machen wir den Sack zu, glaube ich. Ich glaube, das schaffen wir.
Jetzt reicht's aber auch mal.
Ja,
ich muss aber mal wieder ein bisschen schaffe, ne? Häusle baue, müssen wir wieder was machen hier.
Ja, vor allem nicht auch so andere Dinge in der Welt mal beleuchten. Es sind genug Urlaub hier gemacht.
Ja, genau. Es gibt ja auch wichtige Dinge im Leben als die ganze Zeit nur Spaß und Urlaub und so, ne?
Ja, genau, richtig. Nee, herzlich willkommen. ich bin Chris Koch für euch am Start und Kai Matthias hört ihr auf der anderen Leitung sozusagen.
Obwohl man mich heute ein bisschen verschnupft hier hört, ne? Das ist natürlich gar
nicht. Ja, das wollte ich tatsächlich sagen. Du bist ein krankes Mäuschen, bist du gerade.
Ja, was soll das? Es ist doch Sommer gerade und ich war ewig nicht krank, ewig nicht. Und es hat
das
gestern.
Das ist dein Körper auch.
Ja, und dachte, jetzt würde mal mehr Zeit. es ist diese unangenehme Anfangsphase einer Erkältung. Man sagt ja immer so: kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Ich hoffe, dass es kürzer ist: so kommt 1-2 Tage, bleibt einen halben und geht auch in einem Vierteltag wieder.
Ja,
so wäre meine Vorstellung davon, weil ich echt irgendwie mir das gerade gar nicht in den Kram passt. Nicht, weil so schönes Wetter draußen ist und man lieber draußen auf dem Weinfest wäre. Das natürlich auch. Nein, ich muss auch irgendwie ein bisschen was machen. Ich hab in letzter Zeit ein paar Anfragen bekommen, ob ich nicht nochmal singen will und so. Und da wollte ich ein bisschen auch üben und so und all so ein Scheiß. Wollte ich dir gleich alles mal erzählen. Und ja, auch das Reden fällt mir ein bisschen schwierig, aber alles gut. Ich habe hoffentlich, das letzte Mal wurde ich ja ermahnt wegen meines Kaugummis im Mund. Diesmal habe ich
gemaßregelt.
Diesmal habe ich hier so Dolodobendan-Dinger im Mund, die dann auch meinen Hals irgendwie beruhigen, weil ich habe hauptsächlich extreme Halsschmerzen. Also das ist ja ganz unangenehm. Und ich dachte schon, kriege ich jetzt hier so eine unangenehme Seitenstrangangina oder eine Mandelentzündung.
Hast du noch Mandeln? Hast du noch Mandeln?
Ich habe noch Mandeln, ja.
Okay. Weil ich nicht, weil dann kriegst du nämlich eher eine Seitenstrangangina als eine Mandelentzündung, wenn die Mandeln nicht mehr da sind.
Es könnte sein, dass es irgendwas Mandelmäßiges ist. Mein ganzer Rachen ist, also fühlt sich ganz unangenehm an. Es geht gerade noch, aber ich habe Angst, dass es so von Stunde zu Stunde immer mehr so zuschwillt. Deswegen ist gut, dass wir noch schnell unsere Folge dazwischen schieben, solange noch was aus meinem Mund rauskommt.
Also ich mag Mandeln total, deswegen habe ich meine schon aufgegessen. Aber die...
meine habe ich voll geröstet. Ich habe jetzt übrigens auch viel Mandelmilch getrunken. Vielleicht reagieren meine Mandeln da jetzt irgendwie so weird drauf oder so. Ne?
Ja, die wachsen dadurch. Ne?
Ja, stimmt.
Nee, das ist... es ist erlaubt mit dem Lutschbonbon. Lieb, dass du vorher fragst. Nein, alles gut. Ich bin dir dankbar, dass wir es überhaupt durchziehen, denn wir haben tatsächlich gecheckt, als wir unsere Terminkalender verglichen haben, boah, wird das eng mit der nächsten Folge.
Jo.
Und deswegen haben wir das jetzt irgendwie hinbekommen und der arme, süße, kleine, kranke Kai hat sich jetzt wirklich durchgerungen, hier die Folge mit aufzunehmen. Von daher einen kurzen Applaus dafür, dass du dich so da durchkämpfst. Nein, ich weiß es wirklich zu schätzen. Das ist lieb von dir.
Sehr, sehr gerne. Ich meine, wir wollen ja hier nicht nach unserer langen Pause hier die Menschen auf mehr wertvollen Content hier warten lassen. Deswegen sind wir hier am Start. Und ich werde immer mal wieder was einwerfen. Vielleicht, wenn es mich doch packt, erzähle ich mal. Aber heute, ich werde dich weniger unterbrechen, sagen wir es mal so.
Och, das mag ich aber so gerne.
Doch,
aber du hast ja auch noch deine, Facts am Start wahrscheinlich von letzter Woche. Und ich wollte aber anfangen, weil mir ist noch was, also ich wollte jetzt keinen zu großen Exkurs machen, ja, wirklich, aber ich wollte noch mit dir darüber sprechen, wie gestört, und das sagst du so gern, das Wort, deswegen habe ich das jetzt mal adaptiert, wie gestört, wie Fluggesellschaften einen emotional erpressen.
Eichhörnchen sind.
Gestört Flugdinosaurier.
Fluggesellschaften, richtige Penner.
Ja, wie die einen emotional erpressen. Pass auf, ich habe das mal so Revue passieren lassen. Das erste und ekligste von allen Sachen finde ich tatsächlich, wenn ich das vergleiche mit früher. Früher konntest du einchecken, konntest dann deinen Sitzplatz auswählen und konntest dann auch Sitzplätze der gleichen Sitzkategorie einfach wählen, wo möchtest du sitzen und so weiter und so fort, ne?
Krank, ja.
Das ging vor ungefähr 4-5 Jahren hundertprozentig doch. Das weiß ich doch, ich erinnere mich dran. So, und dann konntest du quasi gucken, ne, ich möchte lieber weiter hinten sitzen, lieber weiter vorne. Ach, guck mal, da sind zwei nebeneinander frei und so weiter. Nee, jetzt ist es so, dass da steht, möchten Sie nicht Ihren Sitzplatz vorher auswählen oder Sitzplatz ändern? Das kostet natürlich extra. Ansonsten werden Ihnen zufällige Sitzplätze zugewiesen. Da konntest du zwar immer sagen, jo, ist kein Problem. Und dann wurden die zufälligen Sitzplätze meistens auch nebeneinander dann gemacht. Okay, cool, ne? Aber die erpressen einen jetzt emotional, auf Kurzstreckenflügen auf jeden Fall. Bei Langstreckenflügen hatte ich das Phänomen noch nicht. Da wird das noch netterweise nebeneinander gesetzt. Aber die machen das dann extra so, dass du nicht nebeneinander sitzt, damit es dir nochmal überlegt, ob du nicht doch für 30 Euro pro Sitz das dazu buchst, dass du für die 2, 3 bis 4 Stunden doch nebeneinander sitzt, ne? Und da muss ich echt sagen, bin ich raus. Ich sitze dann freiwillig alleine und boykottiere diese Scheiße, weil das ist, die erpressen dich emotional, dass du neben deinem lieben Menschen, mit dem du reisen möchtest, auch den Flug nebeneinander sitzen und verbringen möchtest. Und das ist so abgekartete, ekliges Verhalten, finde ich wirklich. Das geht gar nicht.
Ja, ich finde es auch so behindert. Ich denke, komm schon, ihr habt doch eure Tickets verkauft, so lasst die Leute doch zu sitzen, wo sie wollen. So, wie muss man echt aus jeder Scheiße immer Geld machen?
Ja, ich meine, Beinfreiheit kann ich verstehen, so, okay, ne? Ist ja in Ordnung, da vielleicht ein Aufpreis. Aber wenn wir wirklich davon sprechen, dass die Sitzkategorie dieselbe ist, dann kann ich doch sitzen, wo ich will, solange ich es auswählen kann, wenn es frei ist, ja, oder? Ist doch kein Problem.
Ich finde das so dumm, weil, also wirklich da aus allem da Geld machen zu wollen, am Ende musst du noch eine Kreditkarte durchziehen, wenn du eine Rettungsweste brauchst, weißt du? Also,
ja.
Dann stehen sie da mit dem Kartenlesegerät. Also, ich finde das auch ultra behindert und ich musste in Brasilien, zum Beispiel bei meinem Brasilienflug, selbst bei Langstreckenflügen, war das so, dass mir der zugewiesen wurde und wenn ich einen anderen auswählen wollte, dann musste ich zahlen.
Ja.
Also mir wurde einfach einer zugewiesen und natürlich bei meinem Glück, und das ist für mich ja der absolute Horror, weil ich habe relativ lange Beine und ich habe echt auf langen Flügen oder langen Autofahrten, ich habe so Patellaspitzensyndrom, so extreme Knieschmerzen.
Ja.
Und dann finde ich es immer ganz geil, wenn ich mal ab und zu so seitlich mein Bein so ausstrecken kann. Und das kann ich am besten, wenn ich am Gang sitze. Also ich muss auch relativ häufig mal aufs Klöchen, auf die Toilette. Mhm. Und da auf einem Langstreckenflug jemanden immer so aufzuwecken mitten in der Nacht und da drüber zu steigen, das finde ich immer so ganz unangenehm. Deswegen präferiere ich es immer, am Gang zu sitzen. Tja, genau das wurde mir verwehrt. Man wollte mich dann in den Mittelgang, schön im Sandwich und war so eng.
Hast du auch die Armlehnen nicht für dich so? Das ist so auf den Zentimeter kalkuliert. Ich finde das echt scheiße. Das ist
schon super krass, ne? Also, das finde ich auch nicht geil.
Aber trotzdem, ich muss trotzdem sagen, bei Langstreckenflügen war es bisher immer so, dass die zufällige Platzzuweisung dann schon auf nebeneinander hinauslief, wenn du dementsprechend früh im Check-in warst. Das war für mich auch okay. Aber bei diese Kurzstreckendinger, die nicht als Langstrecke gelten, da ist es bisher die letzten Male immer so gewesen, dass man dann vielleicht der eine in dem anderen Ende des Flugzeuges, der andere bei dem anderen Ende des Flugzeuges. Und du wirst, wie gesagt, es ist für mich eine emotionale Erpressung, weil die genau wissen, dass du neben deinen Freunden oder Bekannten oder Partner oder wie auch immer sitzen möchtest. So, und dann denke ich mir so, wie weit geht das noch? Weil du hast ja auch, wir hatten ja schon bei Tankstellen gesprochen, wo auf einmal das Pissen kostet, ne? So, ich wette mit dir, wird eingeführt. Hundertprozentig wird es irgendwann in den nächsten 20 Jahren, wird Pinkeln 5 Euro kosten, weil die Meinst wissen ganz du? Genau, es gibt nur dieses Klo, weißt du? Oder vielleicht, also bei Airlines, ich weiß nicht, ob das als Grundbedürfnis irgendwie schon in Gesetzen verankert ist, aber die Muss Tankstellen haben es ja auch geschafft. Die Tankstellen haben es auch geschafft. Rastplätze sind immer noch umsonst, aber die sind ja eklig. Egal, aber das haben die ja schon mit dem Wasser geschafft, weißt du? Du überlegst so, okay, ich will was trinken, alles klar, ist noch günstig, ich nehme was zu Hause mit, bam. Dann gehst du durch Sicherheitskontrolle, musst alles auskippen, austrinken oder wegschmeißen. Dahinter ist dann schon wieder, hier gibt es kein Wasser, dann machen wir das einfach dreimal so teuer, ist so, weißt du? Krank, ne? Egal wo du bist, da bin ich ja schon immer ein Fuchs, habe mir eine Flasche dabei, die mache ich dann leer, habe eine leere Flasche und wenn ich dann in Deutschland bin und ich weiß, das Trinkwasser aus dem Kran ist gut, dann fülle ich mir das nach dem Sicherheitscheck wieder auf und gut ist. Aber trotzdem, kostet es richtig Knete und wenn du dann nochmal einen Schritt weiter bist in einem Flugzeug, wo du wirklich gar keine Wahl hast, als bei diesem einen Getränkehändler jetzt im Flugzeug das Getränk zu kaufen, dann ist es nochmal teurer, wenn es nicht mit inklusive ist. Und das ist halt, da ging es ja schon los und das ist ja schon seit Jahren so. Weißt du, und deswegen glaube ich, das wird ehrlich gesagt nur ekliger und nicht besser. Ist ja wie, also da fehlt nur noch die Krönung, weißt du, mit Pinkeln 5 Euro oder so.
Boah, das wäre so geistesgestört, aber das ist doch irgendwie so.
Kacken 6.
So, musst du vorher anklicken, sowas.
Ja. Also ich finde das wirklich, also das ist mir echt nochmal ein Ding gewesen, das einfach mal auszudrücken, weil wir merken das, wir sind nicht dumm, aber es sind so Sachen, die kommen so schleichend. Und man akzeptiert es irgendwie und ja,
sind die damit schleichenden Sachen, die sind gefährlich, weißt du?
Ja.
Also ein Döner mittlerweile 8 Euro, das kam auch sehr schleichend.
Ja, also echt krass, was wie dann versucht wird, so aus der Not heraus den Preis zu erhöhen. Das ist genauso wie im Urlaub Sonnencreme, überall arschteuer. Nimmst du vorher mit, ansonsten einfach teuer. Ansonsten, ne?
Richtig teuer.
Ja, wie gesagt, Wasser im Flieger und ja, egal was du haben willst, ne? Ja. Das wollte ich auf jeden Fall noch mitbringen. Wollen wir weitermachen mit unserer Reise?
Ja. Hast du Bock?
Ja. Ja, also der Vorteil ist jetzt, ich glaube, dass ich mich hoffentlich nicht so verhaspeln werde, weil es sind jetzt im Endeffekt 3 Inseln gewesen, die sich alle so krass nicht unterschieden haben voneinander. Klar habe ich da verschiedene Dinge getan und unternommen, aber trotzdem sind es halt 3 Inseln gewesen, die alle sehr beieinander liegen, ne? Die als nächste Station waren, okay? Also wir waren im Nationalpark Khao Sok, das hatte ich ja erzählt, und das war abgeschlossen und durch und fertig. Und danach ging es dann weiter zu den 3 bekannten Inseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Und das sind für die Jahreszeit im Juli die Inseln mit den besten klimatischen Bedingungen. Ich muss dazu sagen, es war dennoch hier und da recht windig und es hat trotzdem hier und da mal gefizzelt. Aber es war jetzt nicht schlimm und auch nicht unangenehm.
War aber trotzdem warm genug, oder was?
Voll, voll. Und du hast irgendwann auch gecheckt, hier ist die Windseite der Insel. Und wenn du dann auf die andere gefahren bist, irgendwie, dann
steckt so ein kleiner Hobbygeologin hier.
Nee, das hast du echt gepeilt irgendwie. Und dann warst du an einem Strand, wo es auf einmal ganz ruhig war. Ja, im Endeffekt, auch da unfassbar viele Märkte besucht, Foodmärkte, Handwerksmärkte, irgendwie alles. Also richtig cool. Märkte waren echt ein großes Thema in der Reise. Aber auch kleine Strände, die man so irgendwie empfohlen bekommen hat und geschaut hat, wo geht was, welche sind irgendwie besonders schön abgelegen oder haben irgendwie einen kleinen speziellen Flair oder so. Ja, und im Endeffekt mietest du dir einen Roller und kannst da über die Insel tuckern, ne? Und es ist echt lustig, die Inseln zu vergleichen, weil die sind echt sehr unterschiedlich, was die Größe angeht. Und du bist halt echt bei Koh Phangan und Koh Tao ratzfatz über die Insel drüber, also echt super schnell. Und Koh Samui ist ein bisschen größer und auch viel mehr Verkehr. Also da wollte ich eh mit dir drüber sprechen, über das Rollerfahren, weil du hattest ja auch das in Sao Paulo angesprochen, es gewinnt der sich die Vorfahrt nimmt halt, ne? Also du musst quasi ankündigen, ich werde jetzt fahren, no matter what, und dann werden dich die Leute da schon irgendwie reinlassen. Also viele haben einfach gehupt oder gelichthupt und geblinkt oder wie auch immer, haben gesagt, ich fahre jetzt halt, ne? Weil ich stehe schon seit 5 Minuten und komme sonst hier nicht durch. Und du musst irgendwie dir deinen Platz nehmen, du musst relativ aggressiv fahren, weil sonst wirst du unterjocht, weißt du, das ist echt krass.
Das habe also, ich auch schon.
Fand ich schon heftig.
Ländern, die, wo es mit dem Verkehr, der sich so ein bisschen selber regelt, dann, wenn du zu defensiv fährst, dann wirst du halt, verkackt. Da musst du halt wirklich mal so reinstechen halt irgendwie, ne?
Ja, und das fand ich ein bisschen schwierig, weil da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber irgendwann habe ich mich so ein bisschen, wie gesagt, an den Locals orientiert und gemerkt, wie nehmen die ihre Lücken, wie fahren die, weil oft fährst du, obwohl einer kommt, weil die Spur zweispurig ist und fährst dann halt auf die freie Spur. Oder die Leute reagieren tatsächlich, auch wenn du denen das nicht ansiehst, dann auf dich und merken dann, okay, den lasse ich jetzt mal rein oder waren dann auch eigentlich recht freundlich. Also es war eigentlich okay, aber du musstest schon checken wie irgendwie und mit den Rollern, also auf Koh Phangan, da war es sehr, wie soll ich das erklären, also auch Koh Samui auch, sehr steil teilweise, wenn es dann in die bergigen Bereiche ging von der Insel und das war ganz krass, weil irgendwann war so der Moment, wo du auf einmal wie in eine andere Klimazone aufgetaucht bist, du bist auf einmal auf so und so viel Höhenmetern und dann war es super angenehm frisch irgendwie, aber super geil, mal so weg von der Hitze irgendwie und dann war es aber echt teilweise so in so Bergstraßen unterwegs, wo dann ein paar Affen hier und da am Rand mal gechillt haben und so und da musstest du echt immer gucken, hat der Roller genug Power, da hochzukommen? Und wenn du runterfährst, sind die Bremsen stark genug. Das war echt ein Thema, ne? Deswegen waren alle Roller auch mindestens 125 PS, die du da ausleihen konntest.
Oh,
ne?
Krank.
Ja, ging nicht anders. Du kämst sonst diese Berge nicht hoch. Hat aber funktioniert.
Haben die denn, fragen die denn da überhaupt nach einem Führerschein?
Ja, die fragen, ob du es überhaupt kannst, so. Und dann habe ich halt meinen europäischen Führerschein gesagt, habe gesagt, eigentlich Roller ab der und der Stärke eigentlich nicht, ne, oder halt Motorräder. Aber dadurch, dass das Automatikroller waren und ich früher auch einen Roller hatte in dem Bereich, den ich haben durfte, hatte ich zumindest Erfahrung im Rollerfahren, aber noch nicht mit Rollern, die ein bisschen mehr Power haben. Aber das war okay, tatsächlich,
aber du musst es nicht schalten, oder?
Halb so wild. Nee, deswegen habe ich auch direkt gefragt, ob ich schalten muss, weil das könnte ich gar nicht. Oder müsste ich lernen, aber deswegen, es waren Automatikdinger und du konntest einfach und dann war einfach flotter.
Geil.
Aber so mit so krassen, flotteren Rollern bin ich halt noch nie gefahren, so richtige Scooter, aber die hatten die halt alle da. Ja, und dann musst du halt echt immer genau gucken, dass die Bremsen cool sind, immer habe immer alles fotografiert, damit mir nichts angehangen wird, falls ich irgendwas, weil die hatten da echt teilweise krasse Verträge, wo dann stand, ja, wenn das kaputt ist, dann so und so viel, wenn das kaputt ist, so und so viel, und manchmal haben die auch bei einem Rollerverleih, haben die auch den Reisepass einbehalten, dann denke ich mir so, ja, wenn ich jetzt
Scheiße.
Als Pfand, ja, aber nur als Pfand, und wenn jetzt was wäre und ich bin damit nicht einverstanden und ich muss aber weiter zur nächsten Insel, dann ohne Reisepass fahre ich ja jetzt nicht weg, so, weißt du, das kannst du ja nicht machen, ne?
Ja, das ist krass, das heißt, lieber den nicht auf den Piss gehen, ne?
Ja, ich denke mal, dass die das wissen halt, ne, und da vielleicht schon oft genug Erfahrung mit hatten und wissen, dass den Leuten der Reisepass heilig ist, ne?
Ja,
das war auf jeden Fall sehr cool. Da muss man aber auch dazu sagen, das knüpft eigentlich sehr gut an die Rollergeschichte an, Straßenhunde war echt ein Thema.
Oh, jetzt ja, kommen wir natürlich zu einer deiner diebsten Fears nach unserer Mallorca-Story, ne?
Ja, das stimmt. Also erstmal wollte ich dich fragen, gab es bei euch auch Straßenhunde auf der Insel oder gab es die höchstens eher in der Sao Paulo-Gegend an der Festland?
Also
oder gar nicht?
Gibt es, aber mir sind sie jetzt nicht sehr bewusst aufgefallen. Bei uns waren wirklich hauptsächlich Kriebelmücken.
der beste Freund des Menschen.
Der beste Freund, genau.
Wir haben also Straßenhunde überall gesehen, sowohl in Bangkok als auch im Nationalpark, also nicht im Park, aber halt da in der Gegend, wo die halt sich aufgehalten haben, die wohnenden Einheimischen, aber vor allem auf den drei Inseln. Also das war schon ein Thema, die sind schon überall und laufen auch frei rum und überqueren auch genauso die Straße wie ein Thailänder mit seinem Roller, so irgendwie, also die so, oh, krass, ich laufe jetzt hier.
Noch tausende Unfälle wahrscheinlich, oder?
Nee, irgendwie nicht. Die hupen dann, der Hund geht weg oder die Leute halten an, warten, bis der Hund weitergegangen ist, so, ne? Aber das muss man jetzt sagen, ich behaupte jetzt einfach mal aus der Hüfte geschossen, 65-70% der Hunde waren auch entspannt. Also das waren alles Hunde, wo ich trotzdem immer so war, oh, ein Hund, ne? Also es gab schon die Situation, dass ich mal einmal zu dem Geldautomaten nicht gegangen bin, weil da ein Hund vorlag, weil ich jetzt nicht unbedingt da... Ne, war daneben mal noch ein Geldautomat, so, da bin ich halt dann gegangen. Und die meisten wirkten auch mehr so, ja, ich geb einen Fick drauf, ob du jetzt hier langläufst. Die chillten einfach, ich hatte auch einmal auf dem Markt einen, der lag da einfach mitten in den Leuten, hat keinen interessiert, weder die Leute noch den Hund, und der hat einfach gechillt und war okay. Die strahlen halt auch aus, so, ist okay. Ne? Oder auch am Strand hatte ich mal zwei Hunde, die waren...
aggressiv sind, ne? Das
ist halt das, genau. Und am Strand hatten wir auch einmal zwei, drei Hunde, die waren auch mega süß und haben in den Wellen gespielt und waren aber auch nicht irgendwie unangenehm zu den Leuten. Das war alles cool. Also da bin ich dann auch locker. Aber leider gab es auch andere Erlebnisse mit Straßenhunden. Und dafür, ich glaube, es gab so drei, die ich erzählen kann. Ja. Aber sind alle kurz. Einmal ist ein Hund beim Rollerfahren. Der ist dann so richtig langsam über die Straße von Roller und ich bin auch wirklich immer langsamer gewesen und der ist aber einfach so stehen geblieben und ging nicht weiter. Und dann habe ich den einfach, also ich habe den auf jeden Fall berührt mit der Spitze des Rollers, aber nicht feste, aber der ging einfach nicht weg und ich so, ey, so, ne, weil ich wollte jetzt auch nicht anhalten, weil ich hatte keinen Bock, dass so ein Hund dann um den Roller rumläuft, mir dann den Fuß beißt, ne, keinen Bock drauf einfach, ne.
Naja.
Und dann musste der irgendwie drum rum und der war einfach so mega dumm, so ein dummer Hund, der einfach nicht aufgepasst hat beim Führerschein. Prüfung, ne? So, weißt du, geht halt nicht. ja, und dann gab es einmal einen Hund, der war sogar relativ nah an den Gegenden, wo auch Touris waren, und der wird dann vorbeigefahren mit 30 km/h, das heißt, der hatte eh nicht so viel Chance, aber der war so, der guckte wirklich so, wenn du jetzt hier lang laufen würdest, wärst du tot. So hat er geguckt, alleine so, weißt du, so ganz bedrohlich von unten hoch mit den Augen, so, man hat richtig gemerkt, der strahlt etwas Böses aus, das hast du richtig gemerkt, ne? Also, boah, Gott sei Dank sind wir hier jetzt mit dem Roller vorbeigefahren, ne? Und der Grund dafür war aber schon, dass ich einmal alleine losgezogen war und da ein bisschen so durch die Straßen gelaufen bin Und deswegen hatte ich dann leider schon so eine Vorangst, bevor ich überhaupt das erste Mal am Roller stand, weil ich hatte nämlich zweimal die Situation, dass da einfach Hunde von Besitzern, die da vielleicht ein kleines Restaurant, ein Café oder irgendwie an einem Bootssteg saßen oder so, die liegen da ja halt rum mit ihren Besitzern und sind da jetzt auch nicht angeleint oder so. Aber dann denke ich mir so, wenn dein Hund prädestiniert dafür ist, einfach aufzuspringen und bellend auf jemanden loszulaufen, der einfach nur daran vorbeiläuft und zwar wirklich auch gefühlt mit einer 20, 30 Meter Entfernung, weißt du? Also ich bin wirklich so 20, 30 Meter entfernt von diesen Hunden vorbeigelaufen, ohne was Böses zu denken und auf einmal springen da drei Hunde auf und kommen auf dich zu und bellen dich zu Tode und du stehst da und ich kriege da so schweißnasse Hände, bei mir riechen die, dass ich mich eingepinkelt habe, so, weißt du? Und das ist, Und du stehst dann da und hoffst einfach nur, hoffentlich machen die jetzt nichts, ne? Weil ein Hund, bin ich ganz ehrlich, wenn ein Hund wirklich meint hier, ne, so, dann, sorry, dann kriegt er von mir einen Fuß in die Fresse. Ist mir scheißegal. Ich mag Hunde und will keinem Hund wehtun, aber wenn ein Hund mir wehtun will, dann darf ich auch mich wehren, so, weißt du? Ganz einfach. Ja. Und dann waren aber zum Glück Besitzer, die dann halt so dieses, so, ne? Und dann waren die Hunde, die waren dann nicht sofort still, aber die sind zumindest stehen geblieben, haben weiter gebellt, aber haben dann halt so aufgehört. Aber trotzdem habe ich dann, einmal habe ich auch zum Besitzer gesagt, so, ey, call him back oder get your dog here, please, I'm afraid oder wie auch immer, ne? Weil die haben wirklich so richtig Bedrohlichkeit ausgestrahlt. Ja, und dann war für mich klar, da gehe ich zu Fuß nicht nochmal vorbei. Das heißt, du hattest fast an speziellen Stellen gar keine Wahl, als mit einem Roller mit etwas schneller vorbeizufahren, weil das sind die Hunde gewöhnt, wie ein Auto, ne? Aber wenn du läufst, so, oh, zwei Beine, ne? Das war schon krass. So, und die letzte Hundegeschichte ist dann quasi, die war sogar, das ist eigentlich die harmloseste von allen, aber trotzdem die schlimmste irgendwie, weil wir sind einmal mit dem Roller in die Berge hoch und das war richtig cool, da einfach rumzufahren. Da war auf einmal so eine Elefantenfarm, dann waren da diese Stachelfrüchte, die geerntet wurden und so. Du konntest richtig gucken, mega cool. Überall so kleine Hütten, wo auch die Einheimischen lebten, wo du merkst, oh, hier kommen Touris vorbei, geil, und einfach rumfahren. Und da, wo die Straßen befahrbar waren, da sind wir auch rumgefahren dann, ne? Cool. Aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir fahren gerade immer höher, ist nicht schlimm, okay, aber jetzt werden die Straßen gerade schwieriger. Ist das überhaupt gedacht und gewollt, dass hier Touristen rumfahren, ne? Dann dachten wir so, ja, komm, gucken wir einfach, ne, wie weit wir kommen. Und auf einmal sehen wir in der Ferne, es war zum Glück, da reden wir von 60, also 70 bis 100 Meter Entfernung, sehen wir einfach zwei Hunde und Kai, ich sag's dir, ich habe noch nie so große Hunde gesehen, ohne zu wissen, also wo ich wusste, dass es keine Wölfe waren, aber trotzdem riesen Viecher. Krank. Und die waren schon so über die Straße so, ja, wenn ihr jetzt hier hinkommt, und wir nur so, ach du Scheiße, ey, lass mal umdrehen, ne? Und wären die da schon losgesprintet, hätten wir ein Problem gehabt, aber die waren dann da hinten und wir haben gesagt, komm, da fahren wir nicht vorbei, sind umgedreht, wieder zurück und dann ist da auch wieder aus einer Hütte ein Hund gekommen, aber langsam so ganz entspannt mit so einem ganz kleinen, süßen, kleinen Welpen hinter sich, der so gemerkt, man hat richtig gemerkt, der Welpe hat so gelernt von dem größeren Hund, der Hund so ganz entspannt gelaufen und kaum war der so drei Meter an uns dran, auf einmal rennt der so los und bellt uns an und wollte dem Kleinen wahrscheinlich zeigen, wie man seinen Hof verteidigt, ne, und abgefahren, ne? Aber das war so, du hattest richtig so eine bedrohliche Atmosphäre im Kopf, denkst du, boah, okay, interessant, also da, wo die Touris nicht so viel sind, sind die Hunde wohl doch mehr auf Bewachen eingestellt irgendwie, ne, und ja, fand ich dann ein bisschen schade und das waren so meine Hundeerlebnisse, aber trotzdem Krass. Alle mit so einem Beigeschmack und seitdem war natürlich, auch wenn 70% der Hunde vielleicht nett waren, bei jedem Hund war ich erstmal so, ist das wieder einer von denen? Und da stehe ich halt gar nicht drauf, auch mit diesem Tollwutgedanken halt, ne? Ja,
das wäre nämlich meine Frage gewesen. Du bist ja alles, was so gesundheitliche Aspekte angeht, ziemlich glimpflich jetzt so in dem ganzen Urlaub davongekommen, oder?
Ja, tatsächlich schon. Das bedeutet, mein Arzt hat wohl seinen Job gut gemacht, ne? Hier meine Trinkwasserfrage mit dem Salat waschen, Tiere nicht streicheln und so weiter. Also ich glaube, ich hatte mich eigentlich durchweg
gut gefühlt. Krankheiten zurückgekommen, ne?
Ja, voll.
Ja, also weil ich mich gefragt hätte, angenommen, stell dir die Situation vor, einer dieser Hunde hätte dich gebissen und, oder wäre sonst was passiert und, ich fände ich auch mal interessant zu wissen, wie so die Erfahrung ist, wenn man mal in so ein thailändisches Krankenhaus muss.
Da kann ich dir sogar was zu erzählen, aber ich war es nicht selber. Wir haben ein Pärchen kennengelernt an der Fähre, die auch weitergefahren sind und dann haben wir erzählt, und was habt ihr so gemacht, bababa, ne? Und dann erzählten die, ja, und dann waren wir auch auf so einer Schweineinsel, so ein bisschen man merkte so ein bisschen, da hat Thailand versucht, die Bahamas nachzumachen irgendwie anscheinend.
Ah, okay.
Ne? So. So, und dann gibt es irgendwie so eine kleine Schweineinsel. Ne? Und dann meinte der, ja, und ich habe mich nicht impfen lassen und alles. Und dann meinte der, ja, und ich war eh schon skeptisch, aber die wollte unbedingt zu dieser Schweineinsel so hin. Und dann ist irgendein Schwein, hat den dann im Wasser so gezwickt oder mit der Schnauze irgendwie geschrappt oder so. Ne? Ja, und dann sind die tatsächlich ins Krankenhaus und der hat dann diese 7 Impfungen, musste sich jetzt geben. Ne? 3 vor Ort in verschiedenen Krankenhäusern, weil die auch weiterreisen. Scheiße. Plus in Deutschland nochmal 2 oder 3, einfach nur der Vorsichtshalber. Ne? Weil so ein kleine Schramme irgendwie von so einem Schwein, weißt du auch nicht, was... Ne?
Ja.
Scheiße einfach. Du weißt halt nie, was passiert. Da waren auch echt viele Leute in Krücken unterwegs. Also ich wette, das waren alles Rollerunfälle von Leuten, die nicht aufgepasst haben.
Ja,
oder so.
Das stelle ich mir schon krass vor, weil in Brasilien gab es zum Beispiel eine kleine Story. Ich war nicht selbst betroffen, aber da ich der Sprache mächtig war, ging es dann darum, Antibiotikum zu besorgen. So. Mhm.
Tienes Antibiotika?
Tiene. Sí. Ah, du wärst damit durchgekommen zumindest. Ne?
Das, por favor.
Genau.
2, bitte.
Nee, ja. Ich musste dann, erst haben wir es versucht, einfach normal in Apotheke. Eigentlich ist es ja verschreibungspflichtig, aber ich war mit einer Ärztin unterwegs, die einen Ärzteausweis hat. Und da hieß es immer, und Ärzte dürfen ja eigentlich mit ihrem Ärzteausweis rezeptfrei einfach was in der Apotheke holen.
Mhm.
Und da steht auch drauf, international und bla. Aber dann haben wir es mal nachgeguckt, weil die meinen so, nee, das akzeptieren wir ja nicht. Dann haben wir es nachgeguckt und anscheinend ist der Ärzteausweis tatsächlich nur in Deutschland akzeptiert. Das heißt, wenn du ein Arzt mit Approbation bist und selbst, ich hätte wenigstens gedacht, dass es in Europa ist, aber es dann so Horror-Stories gab, wo jemand dann in Spanien versucht hat, einfach in der Apotheke was zu holen und die dem gesagt haben, nee, du musst zu einem spanischen Arzt und dir dein Rezept holen.
No.
Und dann, also richtig bescheuert. Und in Brasilien war das dann eine ähnliche Situation und wir dann so, oh scheiße, wo kriegen wir denn jetzt ein Rezept her? So, das
wegen
heißt,
den Mücken?
Da hatte jemand tatsächlich auch irgendwie sich stark erkältet, Fieber oder irgendwas Entzündung oder Mandelentzündung. Auf jeden Fall brauchte jemand da Antibiotikum aus der Reisegruppe und die haben uns erstmal abgewiesen an der Apotheke, also sind wir schnurstracks mal in so einem Krankenhaus und ich war zwar schon mal in Brasilien im Krankenhaus, da gibt es auch bessere und schlechtere, je nach Geld und Kondition, aber wir waren da in einem, weil das eine der wenigen war, die es auf der Insel gibt, weil die Insel ist ja nicht groß, das war so ein Dorfkrankenhaus halt, ne, wo dann alle hingingen. Und natürlich war es maßlos überfüllt und war so eine ganz unangenehme Situation. Ja, und dann habe ich versucht, auf Portugiesisch meinen Weg da durchzudribbeln. Und dann musste ich alles übersetzen. Und dann haben wir da lange gewartet. Dann haben die erst gar nicht begriffen, was wir wollten. Und dann wollte ich ja nur erklären, ne, die Person, mit der ich da war, die sprach halt kein Portugiesisch. Und hatte ihren Ärzteausweis und dann habe ich das am Empfang erklärt und meinte, okay, setz dich da hin, die werden aufgerufen, wurden wir erst zu so einer Voruntersuchung aufgerufen, dann meinte sie, oh gut, setz dich mal hin, dann messen wir schon mal Blutdruck und ich so, nee, nicht für uns, wir brauchen ein Rezept und dann hat die uns wieder woanders hingeschickt, dann hat die mit einem Arzt gesprochen und ich dachte, das wird nie was, da haben wir schon 1,5 Stunden da gechillt, aber nichtsdestotrotz hat dann ein Arzt vor allen anderen da wirklich dann durchgeschleust. Dann waren wir in diesem, es hat sich angefühlt wie so ein illegaler Drogendeal einfach, aber der Arzt war sehr jung und sehr nett und meinte dann so am Ende so, habe ich ihm das erklärt und dann so, ach so, ja klar, was braucht ihr denn genau? Meinte so, ja, haben wir die Bestellung aufgegeben, Amoxicillin und alles mögliche und dann so, oh super, braucht ihr noch irgendwas? Und wie so, nee, das wär's.
Dope, schöne Frauen.
Alles klar, schönen Tag. Und dann meinst du, okay, dann holen wir das jetzt bei der Apotheke. Und meinst du, nee, holt das hier bei der Apotheke um die Ecke, die zum Krankenhaus gehört, weil für Brasilianer sind hier im Krankenhaus verschriebene Medikamente umsonst. Ich so, was? Hey. Das fand ich aber dann krass. Also, das Gesundheitssystem ist da, glaube ich, ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, wie das da funktioniert, aber ich glaube, Deutschland hat eigentlich schon ein vorbildliches Gesundheitssystem. Und das war aber dann wirklich mal so eine News, wo ich dachte, oh, das ist aber cool. Also dann haben wir da wirklich nichts für gezahlt Und obwohl es noch nicht mal für einen Brasilianer war, ne, waren ja dann, also gut, ich habe einen brasilianischen Pass, aber nichtsdestotrotz war ja eigentlich nicht für mich. Aber hat funktioniert. Also wir hatten dann so eine relativ aufregende Erfahrung da und haben es geschafft, in einem fremden Land Amoxicillin zu besorgen, ohne dabei den Patienten selber mitzubringen. Geil, oder?
Ohne den Patienten zu verlieren.
Ich kann alles klären im Ausland, my friend.
Ja, das ist auf jeden Fall geil. Also das wusste ich auch noch nicht und ist auch echt cool, dass das so geht. Aber hättest du das mal früher gewusst, hättest du noch ein paar mehr Medikamente.
Ja, Amen, ne? Eben.
Ja. Ja, krass. Nee, also du, dich hat es auch selber nicht erwischt, sondern leider nur jemand anderen. Also du bist auch sehr gesund und munter zurückgekommen, oder?
Genau. Und okay. Dafür hat es mich jetzt erwischt. Das ist natürlich, das ist natürlich schade. Das ist das Karma. Warum? Ja, jetzt versuch mal hier Amoxicillin zu klären, my friend.
Ja. Ich hätte noch etwas tropische Tiererfahrung für dich, so ein bisschen, wo ich einfach noch was teilen wollte mit dir.
Mhm. Bitte.
Ja, pass auf. Neben Koh Tao, das ist die kleinste Insel von den drei Inseln, gibt es eine noch mini kleinere Insel, die heißt Koh Nang Yuan. Da habe ich auch ein Video von gepostet. da bin ich auf diesem Video auf so einem riesigen, auf so einem geilen Aussichtspunkt, wo man in auf so eine hammerkleine Sandbrücke guckt von so einer Insel. Egal, diese Insel ist quasi das Nonplusultra-Schnorchel-Ausflugsziel für alle, die auf diesen drei Inseln unterwegs sind irgendwo, ne? Also Schnorcheltouren sagen alle so, ja, da ist es auf jeden Fall, da muss man hin, ne? Und dann habe ich recherchiert und online rausgefunden, ja, ist wahrscheinlich jetzt kacke, das zu erzählen, was dann alle machen, aber egal, kleiner Geheimtipp hier. Ne? Auf der Insel Koh Nang Yuan gibt es ein Hotel, ein einziges Hotel, ein einziges Resort, die irgendwie ein Recht darauf haben, da Gäste zu haben, keine Ahnung. Und diese Insel ist aber ein Nationalpark, also gehört dazu, zu einem Erbe, wie auch immer. Und das kostet auch Eintritt da. Wenn du da ankommst mit deiner Schnorcheltour, musst du Eintritt zahlen, dass du da schnorcheln darfst und so. Mhm. Und die Leute, die dann da hinkommen, können ab 10 Uhr oder so und bis maximal 4 oder so sind die dann da, ne? Da ist auch
krass.
Ist auch gut voll, aber auch nicht zu krass. Ich glaube, in der Hochsaison noch heftiger, aber so wie es war, war es in Ordnung, ne? Aber ich habe dann online schon gelesen gehabt, dass die Leute in den Resorts, die pennen da ja. So, da schmiert sich ja keiner von der Insel runter. Und das heißt, du hast diese traumhafte karibische Insel mit der Bucht des Schnorchelns, des schönsten Schnorchelns in ganz Thailand quasi, hast du dann ab so und so viel Uhr für dich alleine mit vielleicht 15 Gästen, die da auch irgendwie im Hotel waren oder so. Ne? Dann haben wir gesagt, ey, komm, lass mal machen. Haben wir zwei Nächte da gebucht. Und das war wirklich genau so. Die Leute sind gekommen und auf einen Schlag auch wieder alle weggegangen. Das war aber dann, wie gesagt, auch gut gefüllt dann, auch mit so Tauchschulen und allem drum und dran. Aber als das dann wieder leer war, hattest du diese wunderschöne Schnorchelbucht komplett für dich alleine. Und Kai, was soll ich sagen? Ich war da auch schnorcheln, als die Leute da waren. Du konntest einfach gar nicht schnorcheln gehen. Ich habe noch nie so wunderschöne Papageienfische gesehen. Boah. Und so wunderschöne Korallen, die so farbenfroh waren, mit so krassen, intensiven, kräftigen Farben, Anemonen, noch alles intakt und alles gesund und es war herrlich, einfach mal einen Korallenriff zu sehen, was nicht schon von der Bleiche abgestorben war und durch Klimawandel. Wunderschöne Fische, also so Fische habe ich noch nie gesehen. Kann ich dir gar nicht alle beschreiben, was da ist. Also Hammer.
Geil.
Und da konntest du einfach dich voll austoben. Und dann hieß es auch noch, ja, und wenn die Gäste weg sind tatsächlich, wenn die ganzen Touristen da weg waren, dann kommen auch Haie zum Strand, ganz, ganz flach. So, also wirklich, da reden wir von 40 Zentimeter oder 30 Zentimeter Tiefe. Weißt du, wirklich ganz flach. So einen Meter lange, weißspitzen Riffhaie, die überhaupt nichts tun, die da einfach nur rumschwimmen, ein bisschen gucken. Und es war tatsächlich so, das war eigentlich ein bisschen magisch sogar, auf einmal, am zweiten Tag, brach nämlich auf einmal nicht ein Unwetter, aber ein riesen Regen auf einmal aus. Das war ungefähr zu der Zeit, wo alle gegangen sind. Und alle sind irgendwie schnell von der Insel runter und nach Hause. Und ich dann dementsprechend auch komme, ja, dann lass auch mal irgendwie jetzt ins Zimmer gehen und nachher nochmal schnorcheln gehen. Und auf dem Weg zum Zimmer, weil du musstest immer über diese Landzunge gehen, diese Sandzunge quasi, habe ich dann auf einmal gesehen, dass von rechts so 5 schwarze Schatten, so 1 Meter lange Schatten auf einmal kamen in dieses Flache. Also 5 Haie auf einmal. Ich so, ey, so im Regen habe ich so voll laut gerufen, weil der Regen so laut war. Haie, wie cool. Und dann ich direkt Schnorchelsachen angezogen, bin rein ins Wasser. War dann natürlich schwer, die wieder zu finden. Auf einmal wurde ich dann mir zugerufen, nee, da hinter dir. Aber so freudig, nicht so, pass auf, hinter dir. Sondern mehr so, da hinter dir. Ne? Und dann ich direkt mich umgedreht unter Wasser und habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben für ungefähr 5 bis 10 Sekunden einen Hai unter Wasser an mir vorbeischwimmen sehen. Das war sehr, sehr besonders. Crazy. Und sehr, sehr cool. Ja, das war richtig cool. Und interessanterweise, als wir dann von der Insel runter waren und dann auf Koh Tao genächtigt haben, war direkt daneben, da gab es dann auch eine spezielle Bucht, die nennt sich Shark Bay, interessanterweise. Da kommen auch viele, viele Haie hin, aber die Shark Bay ist auch bekannt als ein Schnorchelziel. Du musst dir überlegen, diese Schnorcheltouren fahren ja extra 5, 6 Spots an einem Tag, damit man an verschiedenen Orten schnorchelt. Ne?
Ja.
Und dieser Schnorchelguide hat mir erzählt, wir hatten keine Tour, hat mir nur erzählt, was ich machen muss. Und er meinte, ja, Shark Bay, ab 14 Uhr ungefähr, da sind da immer 2 riesige Meeresschildkröten, die immer da am Grund grasen und chillen und so.
Oh, geil.
Ja, wir also zu Shark Bay, ohne da irgendwie Kohle für zu zahlen. Zack, unten war da so ein cooles Strandrestaurant, ganz eng in so einer Bucht. Das war echt cool. Da war richtig was los. Viele hippe, junge, fresche Leute und viele haben da einfach geschnorchelt und geguckt und gechillt. Du rochst überall. Ab Bangkok bis Nationalpark, bis zu den Inseln, überall riechst du Marihuana zwischendurch. Immer. Also irgendwo nice. Kifft die ganze Zeit einer. Super lustig. Ja, und dann sind wir ins Wasser und ich direkt so, ja, dreimal darfst du raten, wo die Schildkröten sind, ne? Ja, natürlich da, wo die ganzen Boote standen von den Schnorcheltouren und die Leute alle mit ihren Schwimmwesten im Wasser waren, ne? Und dann dachte ich, ja, lass mal dahin schwimmen. Würde mich nicht wundern, wenn da die Schildkröten sind, ne? Weil die Guides, ne, wollen ja zeigen ihren Leuten. Ja, und jetzt fängt das Ganze an, ein zweischneidiges Schwert zu werden. Also ein, wie nenne ich das, ein fader Beigeschmack, ne?
Ja.
So. Und zwar sind wir dann dahin geschwommen und wir hatten Glück, dass in dem Moment eine Schnorchelgruppe, die gerade die Schildkröte sich angeguckt hat, gegangen ist. Und dann hatten wir für einen kurzen Moment das so für uns. Das war ganz cool, weil du sahst dieses Tier, und da meine ich wirklich, das war wirklich, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, 200 Kilo wiegt dieses Tier. Eine riesige Meeresschildkröte, habe ich noch nie gesehen, so gigantisch
fett,
groß.
Die Teile, ne?
Mega, aber unfassbar schön und anmutig, wie die dann so gleiten und so, war dann auf dem Meeresgrund und fraß quasi Seegras oder die abgestorbenen Korallen abgenagt oder sowas, ne? Und ja, und da habe ich das erstmal so genießen können, geguckt und einfach mal beobachtet. Es war total toll zu sehen, wie sich dieser Hals bewegt von dieser Schildkröte. Einfach toll. Ja, und dann hat man natürlich das Pech, dass dann natürlich die nächste Schnorchelgruppe kam und der Guide, der schwimmt natürlich vor, sucht die Schildkröten und war dann irgendwann so hier und winkte dann so alle her. So, kommt alle her. Und dann, ich sag's dir, und dann kommt auf einmal eine Armada an Schnorchlern an, wo gefühlt die Hälfte nicht von schwimmen konnte. Deswegen auch die Schwimmwesten, weil die alle einfach nur ihren McDonalds-Moment mit ihrer Schildkröte haben wollten. Das war echt richtig krank. Ja, und dann haben alle so geguckt, wie so ein Kreis, alle um diese Schildkröte rum, die am Grund war. Und irgendwann musste eine Schildkröte auch auftauchen. Ne? Die müssen ja irgendwann mal atmen. Das hat die sogar so alle 10 Minuten oder so gemacht. Das war ganz cool. Und ich nur so, ja cool, jetzt sehen wir eine Schildkröte auftauchen, ist ja super, ne, denke ich mir. Und alle, und ich so, ja, und hab so zu allen geguckt und denkst so, ja, und wir verhalten uns doch alle bestimmt total ruhig jetzt, ne? Dann habe ich mir so gedacht, nee, Pustekuchen. Die Schildkröte taucht auf und alle direkt so, du hörst wie so, fast schon so Schreie wie Leute, die gerade von einem Hai angegriffen werden. So, oh mein Gott, die Schildkröte taucht auf. Und dann hörst du, ich will meinen Schildkrötenmoment haben. So, drück dich so. Die drücken sich alle gegenseitig so weg zur Seite.
Boah, wie gottlos.
Du willst nur so, willst so ein bisschen was sehen und die Schildkröte taucht auf. Auf einmal hast du 20 Beine vor dir, die alle strampeln, weil die sich über Wasser halten und weil die ihre Schildkröte da sehen. Unfassbar unangenehm. Ich habe dann irgendwann die Maske abgesetzt und mal nur geguckt, wie dieser Kopf auftaucht, um Luft zu holen und wieder runter. Das war auch unfassbar. Deswegen, es war mit eins der magischsten Schnorchelerlebnisse, die ich je hatte. Aber auch eins der, ein bisschen von so einem dunklen Schleier. Weil ich denke mir so, ey, lass doch mal diese Schildkröte in Ruhe. Weil dann waren auch 3, 4 Spezialisten, die wieder anfassen wollten. Wo der Tourguide sagte so, don't touch, lass die in Ruhe. Ne? Aber trotzdem ist es dann so, dass der Tourguide sagt, so, und jetzt darf jeder mal runtertauchen und ich mache ein Foto von euch, wie ihr dann neben der Schildkröte seid, aber ohne anfassen. Trotzdem dann taucht jeder einmal runter, um so ein Bild mit der Schildkröte zu haben. Gut, jetzt kann man es auch so sehen. Diese Insel hat viele Buchten, wo auch keine Leute sind. Also die Schildkröten könnten auch woanders hin. Trotzdem weiß er auch nicht, ob die gefüttert werden da vielleicht von den Schnorchelgeiz, dass die immer wieder dahin kommen oder so.
Da die Vegetation so ist, dass die halt besser fressen können und so, ne?
Ja, aber es war so, aber die Schildkröte hat's null gejuckt. Die war überhaupt nicht irgendwie irritiert von den Schnorchlern. Also die kannte das natürlich. Also 2 waren das. Aber trotzdem dachte ich mir so, es kann doch trotzdem nicht geil. Lass die doch mal in Ruhe. Es war so ein Naturerlebnis, wo ich denke so, ey, geil, wie, super, wie die Menschheit so eine Scheiße dann wieder so kaputt machen kann, weil dieser Massentourismus.
Ja, das ist jedes Mal so.
Oh. Ja,
das Fakt ist, boah, das einfach nur krank ab. Aber
ja,
ich erkenne das in so vielen Sachen und wir hatten das ja letztes Mal so ein bisschen angeschnitten, dass ja auch, sagen wir mal, Massentourismus auch Orte per se so ein bisschen downgraden können, weil sie dann irgendwie ihre Magic verlieren, dann wirkt das immer nur so, als würde man eine Liste abarbeiten. Und ich finde, so sollte Urlaub auf gar keinen Fall sein. Also ich finde, wenn einem wirklich was daran liegt, irgendwie ein bisschen Kultur oder so ein bisschen oder die Natur irgendwie so ein bisschen zu entdecken, dann sollte man irgendwie mit ein bisschen mehr Respekt an die Sache rangehen und versuchen, keine Ahnung, die Sachen besser auf sich wirken zu lassen. Manchmal habe ich das Gefühl so, okay, wir sind jetzt hier, wir müssen sehen, den Spot, das Sightseeing und schnorcheln und machen das, machen hier Bilder und so. Ich habe von meinen Urlauben in letzter Zeit mache ich super wenig so Insta-Stories und so, weil ich einfach so Spaß habe, für mich zu fotografieren und wenn da mal was Cooles dabei ist, klar, dann haue ich das auch gerne mal raus, aber ich habe mir so ein bisschen diesen Druck daraus genommen, dass Urlaub so ein Race sein muss, wo dich dann Leute fragen, und? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja. Wart ihr da? Meine ich so, wieso? Wo steht das geschrieben, dass wenn man da ist, dass man unbedingt da hin muss, so, weißt du? Also ich habe es lieber eingetauscht durch eine Erfahrung, wo ich mit den Leuten ein bisschen was Zeit verbracht habe und da ein bisschen gelebt habe und so, ne?
Aber jetzt mal die Ursache. Die Ursache, dass das überhaupt passiert, sind für mich, wahrscheinlich sehr simpel gedacht als Idiot, drei Sachen. Erstens, Überbevölkerung. Die Welt wird immer größer, Menschheit wird immer größer, immer mehr. Und alle haben das Gefühl, die müssen das und das gesehen haben. Zweitens, Orte, die sich herausstellen, wo die Leute vor Ort merken, das hier ist anscheinend beliebt bei den Touristen, weil die das und das lieben. Ja, dann werde ich ja hier jetzt mal auch ein kleines Resort eröffnen. Jetzt mache ich hier auch meinen Kaffee auf. Jetzt biete ich hier auch einen Schnorchelkurs an. Jetzt biete ich hier auch Kokosnüsse am Strand an und sowas alles. Weißt du, dadurch, also jedem, der da lebt, dem steht das ja irgendwie frei, aus diesem Spot dann etwas zu machen. Und eigentlich kann ich es denen auch nicht übel anrechnen, dass die einen Bedarf erkannt haben von Touris, die da hinkommen und daraus Geld machen zu wollen. Das Problem ist aber, dass dann ja immer mehr Leute kommen, die daraus Kohle machen wollen. Klar, irgendwann gibt es vielleicht keinen Platz mehr für irgendein neues Restaurant oder so, aber trotzdem hast du da immer mehr Strandhändler und, ne? Immer mehr Leute, die was andrehen wollen. Die Leute nehmen es dann auch wieder an, das bestätigt dann wiederum auch die Einheimischen und niemand reguliert dieses Überangebot an den jeweiligen Orten. Keiner sagt, an diesem Ort hier dürfen maximal so und so viele Restaurants sein. An diesem Ort dürfen maximal, kauf dir die Lizenz, dass du hier als Strandhändler rumlaufen darfst und werden maximal davon 20 Stück pro Monat vergeben. Nein, es ist einfach free for all in so Urlaubsländern, weil das einfach nicht reguliert ist. Und ich glaube, dass diese drei Sachen, Überbevölkerung der Welt, keine Regulation an den jeweiligen Hotspots und weil die Locals erkennen, oh, hier ist Kohle zu machen. Ne? Ich glaube, dass die drei Sachen dafür sorgen, dass das nicht rückläufig sein wird, sondern eigentlich immer eher mehr. So, weißt du, weil du versuchst ja irgendwas vom Kuchen abzuhaben. Und
Geheimtipps bleiben ja auch keine Geheimtipps mehr, weil durch Social Media ja auch viel verraten wird. So, ne?
Ja, voll. Ja, und das sind, finde ich, Dinge, die ich dann einfach schade finde. Und ich wette mit dir, das ist aber auch wieder so ein Klimawandel-Ding. Vor vielen Jahren sahen die Riffe viel geiler aus, viel mehr Fische waren da.
Klar.
Die Schnorchelgruppen waren hundertprozentig viel kleiner. Dafür war aber auch bestimmt schwerer, von den Inseln zu kommen, weil das Fährensystem nicht so ausgecheckt war. Vielleicht gab es nicht so viele Resorts und Bungalow-Parks, die das dann alles angeboten haben. Ja, das ist halt so echt übertouristisch geworden, weil die alle gemerkt haben, jo, hier können wir jetzt Kohle draus machen, weil Thailand scheint beliebt zu sein. Ja. Und das ist so der Punkt. Ja. Aber grundsätzlich wollte ich jetzt nicht zu sehr auf die einzelnen Inseln gehen, weil die hatten alle mega tolle Orte, tolle Strände, aber es war insgesamt dann recht ähnlich, aber das war dann so ein bisschen dieses, jetzt bin ich auch im Paradise und gucke mir halt die verschiedenen Inseln an und man hat auch immer wieder verschiedene Eindrücke gehabt, aber da kann ich mich jetzt gar nicht zu krass im Detail verlieren, deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt schon geschafft habe. Hattest du nicht noch ein Erlebnis zu deinen, hattest du nicht noch gesagt, dass du noch was auf dem Deckel hattest aus deiner, oder hattest du das schon abgefeuert, was du eben erzählt hattest in der letzten Folge, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, irgendwas, was du dir noch aufheben wolltest? Ist nicht schlimm, wenn du nicht mehr weißt, ist ja kein Problem.
Also das gehört auf jeden Fall dazu. Hm. Oder habe ich das schon abgefeuert? Ich frage mich, ob ich, während ich das erzählt habe, das beim letzten Mal durch meine Wanderung auf die Spitze schon abgefeuert habe. Vielleicht fällt es mir wieder ein.
Ja, sonst sage ich es dir, wenn ich schon gehört habe.
Aber um jetzt mal so ein bisschen dieses Vacation-mäßige abzuschließen, ist mir was eingefallen. Kannst du dich noch an die Liste erinnern, die ich mal aufgestellt habe, als kleine Rubrik, so geile Biere, die durch die Situation besonders werden?
Ja.
Und ich frage mich, weil wir jetzt so viel über Urlaub gesprochen haben, kennst du dieses Airport-Bier, das man meistens dann halt aber auch, bevor die Reise losgeht und so, wenn man dann so einen Drink so nimmt, kommt natürlich ein bisschen auf die Uhrzeit an. Ich habe das öfter mal mit, wenn man mit den Jungs unterwegs ist, aber das ist so ein bestimmtes Ding, komm, wir setzen uns jetzt hier in dieses Restaurant rein und knallen uns ein Bier rein.
Ich weiß genau, was du meinst, muss aber wirklich sagen, dass ich der Typ bin, der dann eigentlich kopfschüttelnd da, dann wegguckt, wenn ich das sehe, von solchen Jungs-Truppen. Aber da muss ich dich jetzt in Schutz nehmen, wenn man, sag ich mal, sich jetzt irgendwo in ein Restaurant setzt und sagt, komm, wir gehen jetzt alle und bestellen uns alle ein Bierchen, okay. Aber ich hatte dann, wie gesagt, immer diese Gruppen gesehen, die sich dann irgendwo so 10 Dosen geholt haben oder teilweise im Flieger dann noch 20 Bier nachbestellt haben. Das ist halt too much.
Das ist Quatsch.
Aber dass dieses eine Bier, um es einmal zum Anstoßen zu zelebrieren, kann ich verstehen. Aber dieses, wir holen uns so eine ehrenlose Dose und stoßen an, da bin ich der kopfschüttelnde Typ, der dann wegguckt und sagt,
naja, das ist so ein bisschen wieder. Wir fliegen als Kegelverein jetzt so nach Malle oder als Kreisliga-Fußballverein machen wir hier Mannschaftsfahrt und dann auf einmal wird dann so gottlos schon sich im Flieger besoffen und ja, das ist nicht so geil. Nee, ich meine so eher dieses so, boah,
jetzt geht's los.
Urlaub, jetzt geht's los, mäßige. Oder, da habe ich mich gefragt, ob du eins von diesen Bieren hattest, so ein Hotel-Balcony-Bier, weißt du, während sich vielleicht die Person, mit der du unterwegs bist, macht sich gerade noch fertig und du bist schon dann geduscht, aber hast dich noch nicht komplett angezogen, weil du nicht in die frischen Sachen reinschwitzen willst und dann gehst du draußen auf den Balkon mit einer kurzen Hose und Oberkörper frei, schön OKF, Bierchen, ktsch, und dann
OKF. OKF. bei mir
OKF
ist es ja
auf
leider...
dem Balkon.
Bei mir ist es ja eh, dass ich ja eh nicht so der Biertyp bin, ne? Und dementsprechend,
du kannst bei mir dein alkoholisches Getränk auch austauschen.
Also ich bin immer, ich mag diese, auch wenn die nicht immer geil schmecken, finde ich immer diese Welcome Drinks immer ganz cool, wenn man irgendwo ankommt. Allerdings ist das immer so beim Einchecken noch ein bisschen ungemütlich.
Peach Teenie.
Ja, aber ich mag auch sehr...
süße Sache.
Ja, ich bin ja eher der Süße. Aber ich mag auch im Zimmer selber dann ein super geiles, kaltes, frisches Wasser zu trinken auf dem Balkon. Das ist, also hat für mich einen gleichen, ähnlichen Wert. Ansonsten bin ich aber auch so ein Nascher, der dann sagt, ach, jetzt gönne ich mir irgendwie diesen letzten Kinderriegel oder diesen einen Kinderriegel irgendwie auf dem Balkon oder ankommen mal eben ganz kurz. Also ich weiß, was du meinst. Mhm. Bei mir ist es nur meistens kein Bier. So, das ist halt der Kontrapunkt.
Aber, ja, das Bier ist ja so ein bisschen so eine
Zeremonie.
Metapher dafür sein, weißt du?
Ja, ja,
also für dieses Gefühl, das es einem gibt. Und viele können mit Bier so ein bisschen relaten, weil das ist so, manchen würden vielleicht das durch einen Aperol Spritz oder so austauschen oder durch.
Ja, da wäre ich auch eher der Cocktailtyp.
Apparativ ihrer Wahl. Deswegen ist mir nur kurz wieder eingefallen. Habe mich gefragt, ob du vielleicht auch so ein Post-Schnorchel-Getränk deiner Wahl hattest, wo ich hingesetzt habe, haben wir heute was Schönes gesehen und dann lässt du das in so einem Sonnenuntergang ausklingen. Das ist doch eigentlich geil.
Ja, hatten wir tatsächlich und zwar Sparkling-Eistee.
Aha, mit
Schuss. Kriegst du ja nicht immer.
Nein,
nee, ohne Schuss. Aber man kriegt nicht überall Sprudel, also vor allem Thailand war Sprudel gar nicht so einfach zu kriegen. Also auch Sprudel.
Ja, das ist nicht so common, ne?
Aber Sparkling Eistee war ganz hoch im Kurs und das war so ein frischer, geiler, kalter Erfrischungsdrink am Ende des Tages, wenn man viel geschafft hat und gemacht hat. Und das war dann das, was du beschreibst. Auf der Veranda sitzend, noch irgendwie sich im 7-Eleven eine Tüte Chips holen und dabei den Sparkling Eistee trinken und dann einfach gucken, wie die Wellen da rauschen und den Sonnenuntergang irgendwie. Ja. So, das war das. Also ziemlich genau das, was du auch beschrieben hast dann, ja. Definitiv.
Also,
ich habe jetzt schon, ja?
Ja, sorry, was denn?
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich OKF auf dem Balkon schon mal als potenziellen Folgentitel aufgeschrieben habe.
Ja, finde ich auch ganz witzig. Finde ich nicht schlecht. Ich wollte dich fragen, ob wir wenn wir so langsam in diesen, wir closen die Vacation-Modes da reingehen, ob ich zum Abschied nochmal von diesen Thailand-Facts, die mal so drei oder so
nennen soll. Ja, Gegencheck. Ja, machen wir. Der große Thailand-Check-Fact. Ob die Sachen, die du erzählst, ob ich die auch wahrgenommen habe. Und ansonsten freue ich mich immer über ein, oh, wusste ich doch gar nicht. So.
Also fangen wir ganz, ganz easy an. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Aber, weißt du, was Thailand übersetzt heißt?
Das Land, wo die Thailänder leben.
Du hast noch einen Versuch?
Ich hätte jetzt, also ich weiß es nicht, aber ich schieße mal raus. Ich würde sagen, irgendwie das Land des Sonnenkusses oder irgendwie sowas. Sowas in der Richtung oder das Land der Erhellten oder der Gläubigen oder irgendwie sowas vielleicht tempelmäßiges, buddhistisches gedacht, das Land der Vorahnung, das Land der Hoffnung, keine Ahnung, irgendwie sowas vielleicht in der Richtung.
Hey, geht alles in keine schlechte Richtung. Es ist noch ein bisschen nicht so religiös, es ist das Land der Freien.
Der Freien.
Der Freien. Oh, ja. Und passend dazu ist es schon ganz witzig, dass Thailand das einzige Land in Südostasien ist, das nie von Europa kolonialisiert wurde.
Aha. War das immer ein thailändisches, also war das immer in dem, also hatten die nie Probleme, sag ich jetzt mal. Oder?
Nur der König, Alter. Der, bam.
Das heißt, der hat immer seinen Job richtig gemacht und hat das Land auch den Thailändern, also war immer ein Land der Thailänder, seit Anbeginn der Zeit. Ich weiß es gar nicht genau. Würde mich mal interessieren, ob da mal irgendwo Kriege waren an irgendwelchen Ecken, wo irgendein Land versucht hat, Thailand einzunehmen oder sowas.
Das kann schon
Vietnam
sein.
Vietnam ist ja jetzt nicht so weit weg, ne? Weiß ich ja nicht, ob das vielleicht
dann irgendwie... Ja, das war ja relativ lange kolonialisiert, ne?
Mhm. Ja, krass. Nee, wusste ich nicht. Das Land der Freien. Mhm.
Das Land der Freien.
Und klingt schön.
Ja. Das mal so als Fact nebenbei, ne? Also das heißt, du bist sehr freiheitsliebend, mein Lieber. Du bist von Insel zu Insel gehoppt, durftest alles machen. Es wird mittlerweile gekifft und geschnorchelt. Das ist einfach nur ein Lifestyle.
Nur nicht gleichzeitig, obwohl, weiß ich gar nicht, ob das schon einer gemacht hat.
Mit so einem elektrischen Heater, so, weißt du, unter Wasser, dann kannst du so vapen.
Es gibt ja diese Komplettmasken, die halt das komplette Gesicht schon umhüllen, ne? Nicht nur
genau, dann
die
ziehst
Augen.
Du was an und kommt dann das die ganze Zeit und sowas.
So eine halb Bong, halb Sauerstoff. So, was? Okay.
Das wäre geil.
Was hast du denn noch für Facts am Stissel?
Was habe ich denn noch hier? Also, was Medizinisches fand ich sehr, sehr krass. Die ersten bekannten siamesischen Zwillinge wurden in Thailand geboren.
Aha.
Ja, am 11. Mai 1811. In so einer Provinz in der Nähe von Bangkok. Da,
Kurz der Richtigkeit halber, ja?
Und die Zwillinge heirateten sogar zwei verschiedene Frauen, die ebenfalls Schwestern waren. Und jedes Paar bekam mehr als 10 Kinder. Alter, wie krank ist
aber
das denn?
Aber jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, wurden die siamesischen Zwillinge getrennt oder zusammengelassen? Weil 1811 wurden die bestimmt noch nicht getrennt, oder? Also da konnte man das doch bestimmt operativ noch nicht durchführen. Das heißt, die haben immer zusammengebumst.
So. Ja, schon, weil, guck mal hier, steht anfangs lebten sie zusammen und teilten sich ein Bett, das groß genug für 4 Personen war. Doch nach einigen Jahren begannen sich die beiden Schwestern zu streiten und so wurden zwei getrennte Haushalte eingerichtet. Die siamesischen Brüder verbrachten dann bis zu ihrem Tod im Jahr 1874 3 aufeinanderfolgende Nächte in jedem Haus. Also das heißt, sie blieben schon zusammen, weil ich glaube, damals hätte das medizinisch überhaupt nicht hinbekommen, die zu trennen.
Ja, das heißt, die sind gewandert. Die sind immer von einem Haus ins andere.
Ja. Wie krass, ne? Also ja, es gab dann krass. Zwei Haushalte, nur die siamesischen Brüder, die mussten dann immer dann jeweils 3 Tage in der Woche getrennt von ihrer Familie sein.
Stell dir mal vor, du bist der vom Schicksal getebeutelte Typ und musst da durch. Das ist bestimmt heftig, ey. Du bist der eine von ein paar Milliarden auf der Welt, der dann dieses
und
Schicksal hat.
Und du musst dann 3 Tage in dem Haus verbringen, von dem du weißt, dass deine Schwägerin deine Frau ja nicht mag.
Hast, ja, genau.
Und ja, das der Grund ist, warum das nicht mehr funktioniert.
Vielleicht fand die Person das aber auch total super, immer wieder Urlaub jeweils von der Partnerin zu haben.
Aber überleg mal, jeweils hatten die 10 Kinder. Das heißt, es wurde echt viel gebumst in diesem Viererbett. Und ja, das aber auf so eine weirde Weise. Meinst du, er hat ja, meinst du, hey, kannst du mal kurz weghören oder kurz die Augen zumachen?
Mich interessiert tatsächlich viel mehr, da denke ich die ganze Zeit, hat der eine das dann auch gefühlt, was der andere gefühlt hat? Das würde mich interessieren.
Tja, es kommt ganz drauf an, wo sie zusammengewachsen waren, ne?
Ja, das ist die Frage. Fühlt man auch, wenn man, sag ich mal, mit den Zeigefingern verbunden ist, was der andere fühlt, weil die Nervenstränge trotzdem verbunden sind? Oder geht das nur, wenn das Gehirn verbunden ist? Oder keine Ahnung. Also steht da irgendwie irgendwas, wie die verbunden waren? So Arsch an Arsch oder Arm an Arm? Ich denke, das ist so ein Schulter. Ich denke, das ist so ein Schulterding. Jeder
Talentengang, der absolute Horror.
Ja, voll. Ich denke, es ist ein Schulterding, würde ich jetzt mal sagen. Oder so ein Rückending. Stimmt.
Mit freien Köpfen meinst du, ne?
Ja, steht da was darüber oder
ein Bild? Nee, leider nicht. Müsste ich nochmal genauer nachgucken.
Das ist ja aber verrückt, schon crazy, ey, ne? Also ich denke, das Ganze, sag mal, wie würdest du glauben, wie es klappt? Also am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn du einen Arm weniger hast und der andere auch und man an den Schultern verbunden ist. Das ist wahrscheinlich die einfachste Variante, oder?
Aber an den Schultern, sodass jeder einen halben Körper hat und dann auch nur jeder hat einen Arm.
Ja, genau.
Und jeder hat auch nur ein Bein.
Nö, würde auch mit zwei Beinen gehen, glaube ich. Also ich glaube, das wäre so die Variante für siamesische Zwillinge,
relativ schräg miteinander verbunden. Also die haben beide zwei Beine jeweils.
Ja, ja.
Aber dann nur einen Arm und hängen dann so.
Ja, irgendwie so. Das, glaube ich, wäre die leichteste Variante. Ja, überleg mal, welche ist denn die angenehmste Variante, mit deinem siamesischen Zwilling verbunden zu sein, ohne dass man, also wo du am meisten noch mitmachen kannst in deinem Leben. Ja, doch, wahrscheinlich, die angenehmste Variante ist wahrscheinlich an der Seite des Bauches, sodass jeder noch zwei Arme hat. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Aber trotzdem, ja, überleg mal, wie du liegst und sowas alles. Aber sobald du irgendwie so verbunden bist, so drei Beine, Kopf irgendwie hier an der Seite, ist bestimmt voll heftig. Das würde mich echt mal interessieren, ob es wirklich ausführliche Studien und Interviews gibt mit Leuten, die dieses Schicksal bekommen haben, wie die das alles meistern. Weil das ist ja, du kannst ja nicht aussuchen, wie du zusammenwächst irgendwie, ne?
Das ist heftig. Schon krass, ne? Also ich finde es ein heftiges Thema, ehrlich gesagt. Und so ein krasses medizinisches Phänomen, wie das funktioniert und so.
Ja, also krass. Also das ist aber auf jeden Fall ein interessanter Fact gewesen.
Die Erfinder der siamesischen Zwillinge, so gesehen.
Muss ich aber sagen, habe ich zufällig vor Ort in Bangkok nichts drüber gehört. Weil diesen zufälligen Fact. Was haben Sie in Ihrer Detektei noch am Start?
Was nehmen wir denn hier von... So passend zu den Siamesen ist Thailand hier bekannt für diese Siam-Katze, die daherkommt.
Die Siam-Katze?
Genau.
Sind das diese Nacktkatzen?
Ja, also hier gibt es irgendwie dann 23 verschiedene Arten von Siam-Katzen.
Die Siam-Katze sind doch die mit dem platten Gesicht, oder? Scheiße, ich weiß es leider nicht. Ich guck mal eben nach.
Schau mal kurz, wie die nochmal aussehen.
Ja.
Das gilt auf jeden Fall als Glücksbringer. Und falls du eine gesehen hättest.
Anscheinend die sehen total normal aus. Perser sind die mit dem platten Gesicht. Siamkatze ist. Das sind die mit diesem weißen Fell und diesem dunklen Gesicht. Die so ein bisschen. Aber nicht nackt.
Ah, okay.
Ja, krass.
Also, es soll auch Glück bringen, dass einer Braut an ihrem Hochzeitstag ein paar Siamkatzen zu schenken.
Ein paar?
Ja, ein paar, witzig, ne? Und, hier bitte, hier hast du sieben Katzen. Also, nee, Leute, komm, bitte.
Und dann der nächste. Ja, krass, überleg mal, du kriegst so einen Beutel Katzen. Ja, so die Katze aus dem Sack danach.
Ja, da wäre auf jeden Fall. Die Braut unter der Haube und die Katze ist aus dem Sack. Okay, einen coolen Fact habe ich noch.
Ja.
Den ich sehr krass finde, weil das habe ich noch nie vorher gehört. Und also ich fand es ein bisschen so, aber du hast dich ja leider nicht an so thailändische Spezialitäten und Delikatessen herangetraut, ne? Also so abgesehen von Pad Thai.
Curry habe ich probiert noch, ein paar Currysorten.
Aber du hast jetzt nicht die krasseste, exorbitanteste Delikatesse probiert.
Welche wäre?
Nämlich Mauerseglernester.
Sind das diese Vogelnester? Habe ich schon mal von gehört.
Ja, das sind das ist so eine Schwalbenart und die bauen Nester aus ihrem eigenen Speichel. und sind so Speichelfäden so gesehen. Und das wird in so ganz bestimmten Höhlen leben die. Und dann gibt es dann Leute, so die extra dann in diese Höhlen steigen, so Bergsteiger und so, die dann diese Nester da holen und irgendwie ein Kilo von diesem Mauersegler-Speichel wird für so 2000 US-Dollar gehandelt. Boah. Und das ist wohl so eine salzige Delikatesse dann irgendwie. Und
das Pendant zu den Haiflossen wahrscheinlich.
Ja, ja, aber fand ich schon irgendwie makaber auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall die Heimat dieser teuren Delikatesse.
Da muss ich immer dran denken, dass ich mal eine Folge von, ich glaube, Bear Grylls war es, gesehen hatte, früher, Ausgesetzt in der Wildnis, wo, ich glaube, der war es, da hat sich einfach, sorry, das ist so voll ab vom Schuss jetzt, aber ich muss da jetzt gerade dran denken, in der Höhle leben Fledermäuse und der braucht ja Proteine und was zum Essen. Also hat der sich aus zwei Stöcken so eine Art Tennisschläger gebaut mit so kleinen Mini-Lianen quasi, hat er das so gespannt, hat dann die Höhle ausgeräuchert, sodass die Fledermäuse rausfliegen mussten und stand dann davor und hat sie dann so wie so ein Tennisball so gekillt, indem er sie so weggeschlagen hat quasi. Doch, und hat die dann danach gegrillt. Das musste ich jetzt irgendwie gerade dran denken. Wegen Höhlen und Nester und so habe ich gerade an diese Szene gedacht, wie der sich diese Fledermäuse...
Der Typ ist einfach nur krass, ne?
Ja, ist so lustig. Ah, aber trotzdem, fanden die bestimmt nicht so lustig, die Fledermäuse. Nee, aber spannend. Aber lustigerweise, irgendwas klingelte bei mir mit diesen Nestern. Ich habe es zwar nicht gesehen und nicht gegessen und auch vor Ort nichts damit zu tun gehabt, aber 100 Pro habe ich da mal was bei Galileo oder so drüber gesehen. Also ich erinnere mich daran, dass das irgendwie als Delikatesse, dass das irgendwas sein soll. Aber ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass es aus Speichel ist oder so. Keine Ahnung gehabt. Ja,
ja, das ist natürlich krass.
Ja. Hast du noch einen letzten?
Einen letzten habe ich noch. Und da möchte ich nochmal in die Tierwelt gehen. Vor allem, weil es auch schon in unseren Folgentiteln vorkam und dieses Tier auch in Brasilien mir über den Weg gelaufen ist. Es geht nämlich um die wunderbaren
die
Affen.
Putas. Ach so.
nee, natürlich die Affen.
Ja. Affen. Makaken. Was ist mit den Affen? Makaken.
Geh Makaken.
Ja, hattest du letzte Folge schon, lache ich jetzt nicht nochmal drüber.
Ja, da darfst du jetzt nicht nochmal drüber lachen. Es gibt jedes Jahr in Thailand einfach ein Fest, das ganz den Affen gewidmet ist.
Ja,
und
okay.
Und es gibt so einen bestimmten Tempel, der heißt Pra Prang Samyoy Tempel und der ist in so einer bestimmten Provinz, Lop Buri oder so.
Okay.
Und da, in diesem Tempel, wird das Affenfest da gefeiert und dann ist dann so ein riesiges Essensbankett und es werden über 600 Affen da irgendwie da auf das Bankett da losgelassen.
Werden eingeladen und am roten Teppich empfangen.
Den dann zu speisen und so. Das Menü der Affen besteht aus Reis, tropischen Früchten, Salat, gegrillten Würstchen, Eis, also alles. So krank, oder?
Ja, voll krass.
Alljährliches Affenmästen.
Also ich weiß ja, dass die so eine gute Beziehung da irgendwie zu haben und wusste auch, dass es so Affentempel gibt, aber wie gesagt, mir wurde immer abgeraten davon, weil die halt so schmerzfrei und touristenerprobt waren, dass die wirklich ankommen und die alles aus der Hand rupfen. Du willst denen irgendwie eine Banane geben, die nehmen sich die ganze Staude. Dann willst du denen irgendwie aus der Chipstüte irgendwas geben, nehmen sich die ganze Tüte und rennen weg, so, weißt du, also richtig krass, auch so aggressiv.
Ja,
man
muss
und so,
aufpassen,
weißt du?
Manche haben dann Sonnenbrillen hinweg, Kameras und so, Handys, alles.
Ja. Also richtig krass, nur damit du irgendwie deine Affenerfahrung hast oder so. Lustig
ja,
ist
schon krank.
Wo du gerade von diesem Affenfest erzählst, ist mir noch was Neues eingefallen. Auch ein Thailand-Fact, ein Check-Fact, den ich dir da noch mitgeben kann. Ganz spannend war zu sehen, dass in den Tempeln, also es gab große Tempel, kleine Tempel, mittlere Tempel, es gab alles, aber es gab auch immer so kleine Mini-Tempel, die sahen, das meine ich gar nicht abwertend, aber die sahen aus wie Riesenvogelhäuser. Also die waren nicht so groß, dass du da rein konntest, aber es war so eine, auf so Stelzen, ein kleines Häuschen, so, das sah eigentlich aus, wird irgendwie eine Katze drin wohnen oder ein Vogel, von der Größe her. Aber das waren quasi kleine Tempelchen für zu Hause, zum Beten, so für das kleine Gebet zwischendurch. Teilweise auch oben auf der Polizeiwache und so. Die hast du überall gesehen. Und sowohl in den großen, als auch kleinen, als auch mittleren, als auch diesen Mini-Tempelchen, so, wo man nicht rein konnte, da standen ganz oft, oder eigentlich immer, standen da bis zum Rand oben gefüllte Trinkbecher mit einer roten Flüssigkeit. Und wir haben uns auch gefragt, was ist das denn? Also teilweise standen da so 20 Dinger davor. Und ich so, was ist das jetzt, ne? Und das waren, also die haben auch teilweise da so Geld und so, sie haben so Gaben gegeben quasi, ne? So, ich weiß nicht genau, was jetzt der Hintergrund davon ist, aber was dann gegoogelt wurde, war, was hat's mit diesen Trinkdingern? Das waren so wie Trinkpäckchen oder so Becherchen mit einer roten Flüssigkeit. Manchmal auch Wasserflaschen einfach mit Wasser. War überall so ein kleiner Strohhalm drin auch tatsächlich, ne? Und anscheinend, ich krieg's leider nicht ganz zusammen, aber das hieß dann irgendwie, ja, die Götter sind irgendwie kleine Schleckermäulchen und mögen gern süßliche Getränke und sowas alles. Und das stellen die dann halt dahin, damit die das irgendwie dann trinken können, wenn sie Lust drauf haben. Irgendwie so. Aber dann denke ich mir halt so, ja, krass, dass ihr das so seit Jahrtausenden durchzieht, gefühlt wahrscheinlich. Aber da muss doch immer einer kommen und die Dinger wegräumen, weil die ja dann doch nicht getrunken wurden zum Teil. Also die warten ja nicht drauf, bis das alles verdunstet ist. Aber das haben die durchgezogen. Da waren echt so viele Stellen, wo die dann wirklich solche Trinkbecherchen hatten. Genauso wie Blumengeflechte hatten die auch so, das war wie so Gaben, dass die dann so hingelegt haben, ungefähr so wie wenn wir auf ein Grab eine Rose werfen, sage ich jetzt mal, ne? Oder beim Trauern in der Halle, wo dann der Leichensarg liegt, da sind ja auch dann so Blumenkränze und so, ne? So haben die halt da auch dann alles mögliche mit Blumen vollgestellt. Crazy. Und auch an so speziellen Tagen wahrscheinlich oder so, ne? Und in dem Zuge muss ich auch noch erzählen, in Bangkok habe ich noch einen speziellen Marktbesuch gehabt, nämlich den Flower Markt. Und da ging es dann ausschließlich um das Thema Blumen. Ja, und diese tropischen Blumen, exotische Sachen, die dann alle so gesteckt wurden. Und das waren alles für diese Anlässe, um in den Tempeln quasi das alles prunkvoll herzurichten, um diese ganzen Buddha-Statuen herum, in diesen Räumen, wo man dann auch saß. Du durftest nicht die nackten Füße zu dem Gott zeigen zum Beispiel, du musstest immer auf Knien dann sitzen oder so geneigt nach hinten, ne? Knie mussten bedeckt sein und sowas alles, also das war ganz interessant. Das fand ich jetzt gerade nochmal ganz witzig, dir diesen Fact als auch Gegenfact mal mitzubringen. Ja.
Ein Einblick in die religiöse, spirituelle Welt Thailands.
Genau.
Schön.
Ja, ansonsten finde ich, können wir doch die Urlaubs Folge hier mal zumachen jetzt, oder?
Ja, das denke ich doch auch. Und wir könnten sie abschließen mit vielleicht zwei coolen Songs für unsere Liste.
Ja, da hast du recht. Ich würde dich tatsächlich bitten, dass du mal anfängst, weil ich mir noch überlegen muss, welchen von denen ich denn heute drauf tun möchte. Heute bin ich nicht so flott in dem Ganzen, weißt du?
Ja, kein Problem.
Yes.
Kein Problem. Ich mach was Lustiges drauf heute mal.
Okay, was Lustiges.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Welle an Songs, die mittlerweile von KIs gemacht werden. Also und erstaunlich gut. Also ich war so richtig so, ich habe das erst gar nicht gecheckt. Aber ich würde gerne einen KI-Song draufballern, auch wenn ich das eigentlich nicht unterstütze. Ja, es ist so ein bisschen so zweischneidiges Schwert. So auf der einen Seite denke ich mir so, oh nee, ich bin schon sehr puristisch, war aber doch fasziniert, wie gut mir der Song gefallen hat und wie gut das mittlerweile ist. Also das ist, glaube ich, eine computergenerierte Stimme, beziehungsweise eine, die es gibt, aber die von der KI dann eingesungen wurde. Also super krank. Mhm. Der Song heißt Verknallt in einen Talerhohn.
In einen was?
Kennst du den Begriff noch nicht?
In einen oder einen?
Einen.
Aha, und dann Taler, so wie der Taler, die Münze?
Nee, Taler mit zweimal A und dann H-O-N.
Was? Also T-A-A?
Nee, T-A-L-A.
Ja.
Und dann H-O-N.
H-O-N. Nee, was ist das? Was soll das sein?
Kennst du nicht? Ah, nee. Chris, das sind so ein bisschen so diese... Dieses Urban Dictionary-mäßige, was so ein bisschen Gen Z.
Ich kann es mir oft herleiten, aber keine Ahnung, was das ist.
Gen Z Straßenslang. Ich weiß gar nicht, ob es bestimmte Bedeutung hat, aber in letzter Zeit benutzt man das Wort, das ist voll der Talerhohn. für Menschen, die so, warst du schon mal auf einer. Kennst du diese Menschen, die bei einer Kirmes vor einem Boxautomaten stehen? Und da so drauf prügeln?
Ja, ja.
Und dann haben die meistens so eine Laptoptasche um und so ein Gucci-Cap und so.
Aha.
Air Max-Schuhe.
Ja.
Den Style.
Das nennt man Talerhohn?
Das nennt man Talerhohn.
Okay. Okay, ja gut, alles klar. Ich versuch's mir mal zu merken. Von wem ist der Song?
Butterbro, also wie Butterbrot, nur ohne das T.
Das ist ein geiler Künstlername tatsächlich.
Ja, witzig, ne?
Ja. Auch KI ausgedacht oder von dem Künstler selber?
Ja, gute Frage. Kann schon gut sein. Also, du wirst sehen, vom Stil her wirkt das wie so 70er-Jahres-Schlager oder wie so ein alter Vicky Leandros-Song. Irgendwie, das ist so ganz weird, aber der Text bezieht sich dann halt auf so total, das ist so lustig, auch wie das arrangiert ist und musikalisch finde ich super geil. Also es macht total Bock, es ist jetzt kein irgendwie so Deutschrap oder Hip-Hop oder so, ne? Ganz im Gegenteil sogar. Deswegen macht es das so skurril und so lustig. Und ich dachte, wäre doch lustig, wenn du mal reinhören würdest.
Ja, mich würde jetzt daran interessieren, ist das Ganze nur geschrieben worden? Also jemand hat gesagt, schreibe einen Song über und dann kriegst du den Text plus die Akkorde ausgespuckt und dann hat das jemand produziert oder gibt es ein Programm, das das ausproduziert? Weil eigentlich wird es meistens dann von jemandem Echten produziert und der macht das dann in geil. So, ne?
Ja, so. Genau. Also meine Vermutung war, entweder jemand hat das Playback gut produziert oder das Playback ist so ein alter Schlager, ist schon ein Song, den es gibt. Oder sowas. Also sind schon Files, die irgendwie da sind. Aber alles müsste ich weiß es nicht ganz genau. Was ich glaube, ist, dass es das schon gibt und der Text entweder durch KI geschrieben wurde, dann nochmal angepasst wurde oder jemand das getextet hat und dann halt das eingegeben hat, damit die KI das singt. Also die Stimme ist auf jeden Fall KI und ich weiß nicht, wie viel von der Instrumentierung, was sie dem gesagt hat, bitte mach den und den Beat in dem und dem Stil. Mittlerweile kannst du auch nur eingeben, bitte machen wir in dem Genre bitte einen Song und das ist der Text dazu oder so, ne?
Ja, aber meistens ist es dann doch noch so eckig, dass es jemand runden muss und schleifen muss.
Oft, ja, das denke ich auch. Dafür ist es zu gut, als dass es, glaube ich, so ganz aus der Büchse kommt. Aber erstaunlich, was mittlerweile geht halt, ne?
Okay, ne, cool. Coole Idee. Bin ich mal gespannt, wie sich das anhört. Ich wurde letztens irgendwie geflashbackt, ich weiß nicht mehr durch was, aber ich habe mich an meine Schulzeit erinnert, ungefähr so 9. Klasse, wo Simple Plan total so ein Ding war. So diese pop-punkige Band aus Amerika.
Oh, geil.
Ne, die waren, glaube ich, bekannt geworden durch den Song Welcome to My Life, glaube ich. Den tue ich aber nicht drauf. Und das war ist ja Richtung, geht ja alles Richtung Green Day und sowas alles. Aber Simple Plan, irgendwie musste ich dann an den Song, ich glaube, das heißt Love is a Lie oder Your Love is Just a Lie. Ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß nicht warum, aber der ist so relativ teeny in Gedanken schwelgend. Ah, oh, liebt die Person mich jetzt? Oder schreibe ich dir die Nachricht, dass ich irgendwie interessiert bin? Oder so in der Richtung. So dieses Feeling kommt dabei rüber. Und dass man da, oder dieses, jetzt ist alles vorbei. Ich schreiß die Poster aus meinem Zimmer ab und so. Ich werde nie wieder so mich so fühlen und so. So ist es in dieser Richtung irgendwie, so ein bisschen theatralisch, teenie-mäßig. Und finde ich irgendwie ganz cool. Deswegen hatte ich Bock, mal den Song drauf zu tun. Ja.
Geil.
Love is a Lie heißt der, glaube ich. Ja. Und der ist auch, ich finde es einfach geil, weil der geht irgendwie nach vorne. Ich mag es irgendwie, wenn das so einen Push hat irgendwie. Also, den höre ich tatsächlich auch immer noch gerne. Ja. Der hat es für mich geschafft, auf jeden Fall. So, Folgentitel. Ich habe mir aufgeschrieben, OKF auf dem Balkon. Dann habe ich als Alternative zu dem OKF im Speichelnest. Fand ich auch sehr witzig.
Geil.
Finde ich sogar fast einen Ticken besser. Und dann habe ich noch, die Götter sind Schleckermäulchen. Habe ich auch noch. Hast du noch eine weitere Idee?
Affenfest in Praprangsamtoy.
Allein der Name, den auszusprechen. Ich hätte schon überlegt, McDonalds-Moment mit Schildkröte, aber ist ein bisschen lang.
Ja, stimmt. Meeresschildkröten streicheln, aber das wollen wir eigentlich ja nicht propagieren. Ganz im Gegenteil.
Also ich, irgendwie gefühlt bin ich bei OKF im Speichelnest, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich tendenziell auch am besten. Ja.
Weil das ist verbunden irgendwie aus zwei Sachen, die wir hatten in der Folge. Und warum nicht, oder? OKF,
ja, finde ich super.
Nur mit Großbuchstaben, ne? OKF, genau. Richtig dick geschrieben mit Caps Lock und dann im Speichelnest. Yes. Speichelnest als Nomen natürlich. Okay, ja. Super. Damit, meine Damen und Herren, haben wir unsere Urlaubsreise, unseren Urlaubs-Hattrick, unser Urlaubs-Triple, haben wir quasi, ich glaube, Hattrick ist auch drei, ne? Ich glaube schon.
Yes.
Ich wollte mal sicher gehen. Haben wir jetzt in die Zielgerade geführt. Es war wunderschön, wirklich über die Eindrücke, dass wir uns austauschen konnten, mal zu hören, was bei dir abging. Ich habe deine Kriemelmücken sehr stark im Kopf irgendwie die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, die waren vielleicht auch sehr kriebelig.
Weiß nicht, ob man da nochmal irgendwann ins Detail geht. Ich stelle mir nämlich vor, wie so kleine Blutvampire, die so an deinen Wunden saugen. Ne, so stelle ich mir die vor. Und dementsprechend cool, dass wir einfach unsere Eindrücke mal so verschmelzen konnten. Ich fand es cool, dass wir beide an tropischen Orten waren irgendwie. Irgendwie finde ich es gut, dass es eben nicht so unterschiedlich war, jetzt in diesem Fall.
Ja, ne? Haben wir ein paar Parallelen feststellen können.
Ja, total. Ich fand es letzte Folge mega geil, als wir von diesen mega coolen Guides erzählt haben, die mehr gegeben haben, als sie eigentlich hätten müssen. Das ist mir auch sehr stark im Kopf geblieben. Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank für deine Zeit. Auch, dass du dich in deinem Zustand mit mir hier abmühst und mir hier so aufmerksam zuhörst und natürlich mit ganz vielen gedanklichen Ergüssen die Show hier durchziehen kannst. Das finde ich einfach großartig, denn es macht wie immer riesigen Spaß, mit dir zu sprechen. Geil, dass wir einen Termin hingekriegt haben. Und ja, nächste Folge wird es dann wieder um etwas gesellschaftlichere Sachen gehen. Ich weiß nicht, ist nächste Woche, wenn wir aufnehmen irgendwann, oder nee, Moment, ja, wie auch immer, beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, ist da noch Olympia? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich muss selber mal kurz gucken, es neigt sich nämlich dem Ende, aber ja, wenn da nicht, sollten wir dann auf jeden Fall ein paar Worte drüber verlieren, da hätte ich noch Lust drauf.
Aber man kann ja dann auch so ein Recap ziehen, selbst wenn Olympia vorbei ist, kann man ja sagen, das und das und das und das ist im Kopf geblieben irgendwie, oder?
Ja, ich verfolge auf jeden Fall fleißig Basketball.
Echt? Ach, Basketball habe ich mich gar nicht in dem Thema drin, ne? Ich fand es einfach am witzigsten, aber gehen wir nächstes Mal drauf ein, glaube ich. Ich fand es am witzigsten, diesen türkischen Scharfschützen, der einfach ohne Hilfe, der einfach ins Ziel geballert hat, Silbermedaille gewonnen hat und dann gab es so geile Memes über den Typen,
war auch eine Legend.
Weil der guckte auch so unfassbar eiskalt wie so ein Killer und da stand dann irgendwie so Comics, so Memes wurden über den geschrieben, wie es dann hieß, so, dass die türkische Regierung einen Geheimagenten geschickt hat, aber gesagt hat, aber mach nur zweiten Platz, mach nur zweiten bitte. So, das ist richtig geil.
Der war so lässig einfach mit so einer Hand in der Hosentasche. Es hätte nur gefehlt, dass er so wenn er die Knarre so schräg gehalten hätte.
Wie beim GTA, ja, so schräg rumgängig. Aber genau das hat ihm wiederum jetzt den Auftragskiller-Blick gegeben, weil er die Waffe eben so perfekt gehalten hat. Also der blieb mir extrem im Kopf. Aber sorry, ich bin schon zu tief eingetaucht. Solche Sachen wollen wir natürlich beleuchten. Ja. Ich gebe dir jetzt einfach die letzten Worte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr wart super. Ich bin Chris Koch und ihr seid großartig. Dankeschön. Tschüss.
Ja, mein lieber Chris, genau, das sparen wir uns auf jeden Fall dann nochmal für die nächste Folge auf. Ich freue mich da, mich ein bisschen drüber auszutauschen. Ich freue mich, dass wir so ausgiebig unsere Urlaubsorte besprechen konnten, wir viele Eindrücke vermitteln konnten und ich glaube, hier wird der ein oder andere rausgehen und sagen, boah, jetzt wäre ich dabei gewesen und wenn ihr uns das nächste Mal seht oder uns mal ansprecht oder uns schreibt, dann hoffentlich konntet ihr ein bisschen was aus den Tipps und aus den Eindrücken ziehen. Wir halten euch immer mit dem hottest Shit auf dem Laufenden und ich werde jetzt gleich mal ein bisschen inhalieren, versuchen, meine Stimme nicht zu verlieren, denn, das werde ich auch nächste Woche erzählen, ich habe vielleicht Lust, demnächst mal wieder ein bisschen zu singen.
Yeah.
Aber dazu nächste Woche mehr.
Gerne.
Und genau, in diesem Sinne verbleibe ich mit ganz herzlichen Grüßen. Halt die Ohren, Chefriss, und ich freue mich auf die nächste Woche. Tschüss zusammen, da draußen.
Tschüss.